und würde gerne aus 1. Mose 24 zunächst einmal den letzten Vers lesen. Da geht es um seine Ehe. Und Isaak führte sie, die Rebekka, in das Zelt seiner Mutter Sarah. Und er nahm Rebekka und sie wurde seine Frau und er hatte sie lieb. Und Isaak tröstete sich nach dem Tod seiner Mutter. Dann Kapitel 25, Abvers 19. Und dies sind die Geschlechter Isaaks, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak. Und Isaak war 40 Jahre, als er sich Rebekka zur Frau nahm, die Tochter Betuels des Aramäers, aus Padan Aram die Schwester Labans des Aramäers. Und Isaak bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Und der Herr ließ sich von ihm erbitten. Rebekka, seine Frau, wurde schwanger. Die Kinder stießen sich in ihr und sie sprach, wenn es so ist, warum bin ich dies? Und sie ging hin, den Herrn zu befragen, und der Herr sprach zu ihr. Dann noch Vers 27. Und die Knaben wuchsen heran, und Esau wurde ein jagdkundiger Mann, ein Mann des Feldes. Jakob aber war ein sanfter Mann, der in den Zelten blieb. Und Isaak hatte Esau lieb, denn Wildbret war nach seinem Mund. Rebekka aber hatte Jakob lieb. Soweit. Erinnern wir uns an die verschiedenen Symbole, die man sich merken kann. Einmal zum Leben Abrahams, Isaak und Jakobs. Bei Abraham finden wir Zelten, Altar. Darüber haben wir heute, haben wir gestern gesprochen. Bei Isaak finden wir, dass er immer wieder mit Brunnen in Berührung kommt oder Brunnen aufsucht oder auch Brunnen gräbt. Also die Brunnen spielen in seinem Leben eine große Rolle. Die finden wir auch bei Abraham, aber nicht so oft wie bei Isaak. Und auch in der Szene, die wir nicht gelesen haben, wo er seine Braut oder Frau Rebekka zum ersten Mal trifft, da ist er auch an einem Brunnen in Kapitel 24, Vers 62. Isaak aber war von einem Gang nach dem Brunnen Lachairoi gekommen. Also denkt bitte daran, die Brunnen spielen im Leben Isaaks eine große Rolle. Er hat manche gegraben. Auch die seines Vaters, die er gegraben hat, hat er wieder aufgegraben. Und ich denke, das ist auch ein schönes Thema für ein Bibelstudium. Wovon könnten diese Brunnen ein Bild sein, wenn wir das anwenden auf unser Leben? Brunnengräber in der Wüste. Brunnen, die Wasser spenden, lebensnotwendig für jeden Menschen damals in dieser Gegend, für uns natürlich auch. Was ist unser Brunnen? Was ist unser Wasser? Warum müssen wir graben? Warum werden die manchmal verschüttet? Richtig, das Wort Gottes. Das ist auch mit Arbeit verbunden. Manchmal muss man diese Brunnen verteidigen. Das finden wir im Leben Abrahams auch. Isaak war da leider nicht so ein Kämpfer. Wenn die Philister kamen und diese Brunnen, die er gegraben hat, verstopften, dann macht er sich auf und hat dann sein Zelt woanders aufgeschlagen und dann wieder einen Brunnen gegraben. Aber gerade bei Abraham finden wir, dass er jemand war, der ließ sich diese Brunnen nicht so ohne weiteres nehmen. Also das ist auch etwas, was wir bewahren müssen, damit wir dieses frische, lebendige Wasser zu uns nehmen können. Prima. Bei Jakob finden wir weniger einen Altar, hier und da hat er mal einen gebaut, ich glaube nur einmal oder zweimal. Wir finden auch nicht viele Brunnen, sondern wir finden immer wieder Denkmäler, die er aus Steinen aufbaut, die ihn erinnern an die Treue und an die Gnade Gottes. Auch das ist ein recht schönes Bibelstudium. Nun, heute sind wir hier bei Isaak, wollen uns mit seinen Charakterschwächen ein wenig befassen. Isaak ist ein typischer Vertreter der zweiten Generation. Das hatte ich, glaube ich, vorgestern auch schon kurz erwähnt. Man kann das Leben der Patriarchen auch unter diesem Gesichtspunkt studieren. Die erste Generation zeichnet sich aus durch Pioniergeist. Das finden wir bei Abraham sehr, sehr deutlich. Ein Kämpfer, Abraham verkörpert den aktiven Glauben. Er hatte keine Vorbilder, an die er sich anlehnen konnte, sondern er musste alles selbst erfahren, selbst erproben. Deswegen finden wir auch viele Prüfungen in seinem Leben. Aber Isaak ist ein Erbe. Er hat all den Reichtum Abrahams, den er sich mühevoll gesammelt hat oder den er von Gott bekommen hat, empfangen. Ihm wurde alles geschenkt. Wir lesen in seinem Leben nicht von vielen Kämpfen, die er ausgetragen hat. Er war eher ein passiver Typ und er verkörpert auch den passiven Glauben. Er hat alles übernommen. Er war ein sehr gehorsamer Sohn. Auch das stellen wir positiv fest. Aber er war kein Original. Und das finden wir oft in der zweiten Generation, auch von Christen. Sie übernehmen alles, aber sie machen auch nicht die Höhen und Tiefen ihrer Väter der ersten Generation mit. Und oft sind das keine Originale, sondern nur Kopien von ihren geistlichen Vätern. Ich denke, die Beobachtung machen wir bei uns selbst und auch in unserer Umgebung. Und selbst die Sünde, die er tat, oder eine seiner Sünden, die er tat, war noch nicht mal das Original, sondern der auch von seinem Vater abgeguckt, könnte man sagen, haben wir gestern darüber gesprochen, dass er auch seine Frau praktisch verrät und sagt, sie ist meine Schwester. Also das finden wir bei Isaak. Er war ein etwas weicher Typ. Er war ein Genießer. Das war seine Schwachheit. Darüber werden wir heute ein wenig nachdenken und auch morgen Vormittag. Und besonders in der zweiten Lebenshälfte wurde ihm diese Charakterschwäche zu einer ganz verheerenden Charaktersünde mit großen Folgen für seine Familie. Abraham war derjenige, der das Land eroberte oder erkundete. Isaak war derjenige, der im Land wohnte. Und Jakob, was war er? Derjenige, der das Land verließ, zumindest für 20 Jahre, um dann wiederzukommen. Und das lehrt uns auch etwas über den Charakter der Generationen. Noch einmal, erste Generation, Pioniere, zweite Generation sind Erben, die dritte Generation, tja, die hält schon oft gar nichts mehr davon oder die hält es nicht mehr in dem Land, die reißen aus. Ihr kennt alle diese alte Weisheit, die erste Generation hat die Wahrheit Gottes in ihrem Herzen, die zweite Generation hat sie in den Köpfen, die dritte Generation hat sie im Bücherschrank und die vierte Generation fragt, was ist Wahrheit? Das finden wir im Leben der Nachkommen Abrahams sehr deutlich. Abraham hatte die Wahrheit Gottes in seinem Herzen, das kann man sagen. Er kämpft. Isaak, tja, er hat es in seinem Kopf, er wusste das alles von seinem Vater, gute Erinnerungen. Bei Jakob, tja, da steht es im Bücherschrank, er musste ganz neu wieder studieren, durch ziemlich schwere Prüfungen und Erfahrungen. Und seine Söhne, die haben wirklich gefragt, was ist Wahrheit? Ein ganz dunkles Kapitel, wenn wir das Leben von einigen seiner Söhne studieren, wohin sie gekommen sind. Und das finden wir leider auch in unseren Gemeinden so, vielleicht auch in unseren Familien so. Also Isaak, die zweite Generation. Dennoch finden wir zwei Kapitel in seinem Leben, wo er ein wunderschönes Bild ist von unserem Herrn Jesus. Gut, diese beiden Kapitel kennen wir alle sehr. Abraham symbolisiert ja auch Gott den Vater in manchen Eigenschaften und in manchen Geschichten, der seinen Sohn opfert. Bei Isaak sehen wir den Sohn in zwei Kapiteln ein wunderschönes Bild auf den Herrn Jesus. Und in Jakob finden wir das Werk des Heiligen Geistes, der uns verwandeln möchte in das Bild Christi. An welche beiden Kapitel denke ich, wenn ich an Isaak als ein Hinweis, ein Vorbild auf den Herrn Jesus sehe? Kapitel 22 und 24. Einmal, wo er geopfert wird oder sich opfern lässt. Auch da ist Isaak der Passive. Er lässt sich auf diesen Berg führen und auf den Altar legen. Und dann bei der Brautwerbung, wo ihm die Kapitel 24, die Rebekka, zugeführt wird. Auch da ist er völlig passiv. Ihm wird alles geschenkt. Abraham hat für ihn gesorgt, den Eliezer losgeschickt. Und Isaak ist praktisch nur derjenige, der irgendwann dann seine Augen aufmacht und da steht sie. Und stellt dann auch fest, dass es eine schöne Frau ist. Das wird uns dann hinterher auch berichtet. Aber zunächst lesen wir einmal, dass er sie lieb hatte. Und gerade der Anfang seiner Ehe ist wirklich ein Vorbild für alle, die wir hier verheiratet sind. Ein Vorbild für jeden Ehemann. Ich finde das so ergreifend, dass hier das so schlicht und einfach steht. Er führte sie in das Zelt seiner Mutter Sarah, er nahm Rebekka, sie wurde seine Frau und er hatte sie lieb. Und das ist ja leider nicht selbstverständlich und leider auch nicht selbstverständlich in christlichen Familien. Dreimal müssen im Neuen Testament die Männer ermahnt werden, ihre Ehefrauen zu lieben. Nur einmal wird die Frau ermahnt, ihren Mann zu lieben, weil sie vielleicht in Gefahr steht, in manchen Fällen ihre Kinder mehr zu lieben als ihre Männer. Warum 3:1 gegen die Männer? Warum müssen die Männer das dreimal hören? Liebt eure Frau. Das größere Problem, selbstverständlich, das ist so klar, dass das hier gar keiner zu beantworten war. Wir Männer haben keine Ahnung, was Liebe ist. Wir müssen das erst im Laufe eines langen Lebens lernen. Bei den Frauen ist das nicht so ein Problem. Von ihrer Veranlagung her sind die zur Liebe irgendwie doch vorbereitet. Ihnen fällt das nicht schwer, deswegen müssen sie auch nicht so oft ermahnt werden. Aber wir Männer sind totale Egoisten. Und wenn wir von Liebe sprechen, dann meinen wir meist Sexualität. Und wir müssen erst einmal im Laufe des Lebens lernen, was wirklich Liebe ist. Und ich finde das großartig, dass wir hier in der Geschichte Isaaks wirklich gute Hilfen bekommen. Das erste Mal Liebe, wo finden wir das? Das Wort. Begriff. Sehr gut. Schön. Also dem Alexander braucht man da gar nichts zu erzählen. Über Liebe. Und da finden wir die Liebe eines Vaters zu seinem Sohn. Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, und geh hin und opfere ihn. Da wird also Liebe in Verbindung gebracht, womit? Mit einem Opfer, mit Hingabe. Und das ist ein Bild der göttlichen Liebe, der Agape, die selbstlos ist, die nichts für sich behalten möchte, sondern die hingibt. Das zweite Mal finden wir das Wort Liebe in dieser Geschichte hier. Dass ein Mann seine Frau liebt. Das dritte Mal, haben wir auch gelesen, finden wir auch in diesem Kapitel 25. Da ist es allerdings die Liebe von Isaak zu seinem Sohn Esau und die Liebe Rebekkas zu Jakob. Also die erste Liebe, eine selbstlose Liebe eines Vaters zu seinem Sohn in Verbindung mit einem Opfer. Das zweite Mal Liebe, die Liebe eines Mannes zu seiner Frau. Und dritte Mal Liebe, die Liebe eines Vaters zu seinem Sohn. Aber was ist da der Inhalt der Liebe? Was ist das für eine Liebe? Warum liebte er den Esau? Weil Wildbret nach seinem Munde war. Und da sehen wir schon, wie sich hier der Begriff Liebe verändert. Wenn wir die Liebe Gottes vor Augen haben, eine selbstlose Liebe, die gibt, die nichts für sich behalten möchte, dann sind wir Männer in der Lage, auch unsere Ehefrau zu lieben. Und ich denke, das können wir lernen aus der Geschichte Isaaks. Diese Liebe des Vaters, die hatte er erfahren. Und wenn wir als Ehemänner die Liebe Gottes wirklich kennenlernen und lieben lernen, schätzen lernen, uns darin sonnen, dann haben wir eine gute Hilfe und auch einen Maßstab, unsere Ehefrau selbstlos zu lieben. Aber das ist ein Prozess, der uns allen, oder wenn ich jetzt an mich denke, gar nicht so selbstverständlich ist. Das muss man im Laufe des Lebens üben und lernen. Ich weiß nicht, wie die anderen Ehemänner hier, welche Erfahrung ihr gemacht habt, aber bei mir war das auf jeden Fall so. Ja, das ist sehr schön. Das ist eine Ausnahme. Er hatte sie lieb. Es gab vor Jahren in einer bekannten deutschen Zeitung eine Umfrage, welches das unbeliebteste Wort für Männer ist. Und da kam dann die Auswertung in der ersten Januarausgabe, die Frage, hast du mich lieb? Die unangenehmste Frage für Männer. Genau. Von Frauen gestellt, natürlich. Warum ist das so? Also ich kann das leider nachempfinden, denn wenn ich an meine jungen Ehejahre denke, dann hat meine Frau Ulla mir des Öfteren in Abständen diese Frage gestellt, hör mal, hast du mich lieb? Und ich habe dann innerlich gekocht, sage ich euch. Ich habe es schwerfertig gebracht, über meine Lippen zu bringen. Auch heute muss ich mich dazu überwinden, zu sagen, in Abständen, hör mal, ich habe dich lieb. Warum? Das ist wirklich komisch. Und ich habe dann immer gekaut, innerlich gekocht und habe dann gesagt, hör mal, hör doch auf mit diesen Worten. Liebe ist doch nur ein Wort. Liebe, das ist doch eine Tat. Ich mache jeden Morgen Frühstück. Ich gehe auch zu bei Aldi einkaufen und ja, Mülleimer kommt auch alle 14 Tage und auf die Straße. Dann kannst du doch erkennen, dass ich dich lieb habe. Das muss man doch nicht sagen, das muss man doch sehen. Wir wollen Taten sehen. Naja, aber meine Frau, die möchte keine Taten sehen. Sie sagt, ich will nicht deine Taten, sondern ich möchte deine Liebe wirklich hören und erfahren und sehen. Also das müssen wir wirklich lernen, einmal das zu sagen, aber natürlich auch wirklich Liebe zu üben, die nicht etwas haben will, sondern die etwas geben möchte. Und wenn ich hier die jungen Damen sehe zu meiner Linken, also wenn ihr hört, dass irgendein junger Mann zu euch sagt, ich liebe dich und dabei die Augen verdreht, dann nehmt euch Zeit und dann denkt daran, dass er möglicherweise noch nicht gelernt hat, was wirklich Liebe ist und vielleicht möchte der von euch nur etwas haben. Wenn er es bekommen hat, dann lässt er euch leider oft sehr links liegen. Aber hier, das ist wunderschön, ein Mann, von dem wir lesen, er hatte sie lieb. Leider ist der Anfang dieser Ehe schöner als das Ende dieser Ehe. Und diese wirklich vorbildlich begonnene Ehe endet nicht so schön. Ziemlich traurig. Ich habe im Laufe der letzten Jahre mit vielen Ehefrauen und Ehemännern Gespräche geführt, die gläubig sind, die lange bekehrt sind. Ich denke an einen guten Freund von mir, war Jugendleiter einer riesigen Gemeinde, viele Erfahrungen mit dem Herrn gemacht. Wenn ich mich recht entsinne, hat er mit seiner Frau 8 Kinder. Und seine Frau erzählte mir dann, als das 8. Kind kam, dass ihr Mann ihr gesagt hat, hätte sie noch nie in ihrer Ehe wirklich geliebt. Das ist furchtbar für eine Frau, wenn sie eine Gebärmaschine ist, aber wirkliche Liebe, Anerkennung nie erfahren hat. Dann hat dieser Mann eine andere Frau kennengelernt, hat sich scheiden lassen, hat seinen ganzen Dienst aufgegeben, unbrauchbar für den Herrn. Und das ist keine Seltenheit. Ich denke an einen anderen, auch aus meiner Umgebung, auch Vater vieler Kinder, der mir dann auch einmal sagte, als die Ehe kriselte, dass er seine Frau nie wirklich geliebt hat. Nach außen hin schien das immer ein gutes Bild abzugeben, aber in Wirklichkeit war nie die Liebe wirklich zu erkennen. Und ich fürchte, dass das in vielen christlichen Ehen auch der Fall ist. Und ich bitte mich und uns alle, die wir Ehemänner sind, da auch ehrlich zu sein und dafür zu beten, dass der Herr uns verändert und dass wir uns wirklich am Vorbild Gottes, des Vaters, orientieren, uns diese Liebe schenken lassen, die eben nicht etwas haben möchte, sondern die gibt. Das Zweite, was wir von Isaak lesen, das ist auch sehr schön. Er war 40 Jahre, als er heiratete, aber ein großes Problem war in ihrer Ehe, seine Frau gebar keine Kinder, das war damals für eine Frau im Alten Testament natürlich eine große Schmach und eine Schande. Und wir lesen von Isaak in Vers 21, und Isaak bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Und hier können wir also einen Blick werfen in das Gebetsleben dieses Mannes oder auch dieser Ehe. Zuerst einmal für Isaak war es wichtig, dass seine Frau fruchtbar war. Das können wir auch anwenden auf unser Leben. Ist es uns ein Anliegen, ich denke jetzt nicht an die Kinderzahl, sondern daran, dass unsere Frau geistlich auch fruchtbar ist, Frucht bringt zur Ehre Gottes, ein Segen ist für andere. Das war für Isaak damals wirklich eine Last und eine Not, und das sollte für uns heute, für uns Ehemänner, auch wirklich ein großes Anliegen sein, dass unsere Ehefrauen auch für Gott fruchtbar sind. Wir sehen, dass diese beiden hier 19 Jahre lang gewartet haben und gebetet haben, dass Frucht sichtbar wird. Also ein anhaltendes, andauerndes Gebet um Fruchtbarkeit. In einigen Bibelübersetzungen lesen wir, und Isaak betete in Gegenwart seiner Frau, woraus man schließen kann, dass die beiden gemeinsam gebetet haben. Und hier möchte ich dann auch wieder einen Punkt ansprechen, der auch in meinem Leben und im Leben vieler Ehemänner doch ein Problem ist: Beten wir noch gemeinsam mit unseren Ehefrauen? Damit meine ich nicht das Gebet beim Frühstück und beim Mittagessen, wo wir fürs Essen danken und wo die Frau dann Amen sagt, sondern haben wir eine Zeit, wo wir auch gemeinsam Mann und Frau auf die Knie gehen und unsere Anliegen, unsere Nöte, unsere Sorgen, unsere Wünsche gemeinsam dem Herrn sagen. Hier tut das der Isaak wahrscheinlich 19 Jahre lang. Darin ist er mir ein ganz großes Vorbild. Ich erinnere mich gut, in der Zeit der Verlobung, wenn ich mich mit meiner Braut getroffen habe, dann haben wir immer zusammen gebetet. Das fiel nicht schwer. Als wir dann geheiratet haben, dann ließ das so langsam nach. Dann war es einmal in der Woche. Und dann nach einigen Jahren, dann haben wir gar nicht mehr gemeinsam intensiv gebetet, sondern jeder für sich. Und da muss Gott manchmal Probleme in die Familie schicken, dass wir wieder lernen, gemeinsam auf die Knie zu gehen und gemeinsam die Anliegen vor Gott auszubreiten. Ich weiß nicht, wie da eure Erfahrung ist. Also ich bin sicherlich da kein gutes Vorbild. Aber leider finden wir das oft, gerade bei christlichen Männern auch, dass irgendwie nach einem guten Beginn auch in dieser Beziehung des gemeinsamen Gebets das nachlässt. Da müssen wir daran arbeiten, oder Gott wird dafür sorgen, dass Nöte in unser Leben kommen, die uns dann wieder auf die Knie bringen. Wir lesen hier: und Gott ließ sich von ihm erbitten. Wenn das interessiert, wir finden das 7-mal im Alten Testament, diese Bemerkung: und Gott lässt sich erbitten. Das ist ein ganz großer Trost für uns, für unsere Ehen, auch für unsere Kinder. Wenn wir beten, Gott lässt sich erbitten. Deswegen höre nicht auf zu beten, egal wie es in deiner Ehe aussieht, egal welche Sorgen du um deine Kinder hast. Wir haben hier wirklich eine große Ermutigung. Gott lässt sich erbitten. Vergiss das bitte nicht. Meine Erinnerung an meine Eltern: ich bin in der Nachkriegszeit aufgewachsen, 1946 geboren, der Krieg war zu Ende, Deutschland lag in Trümmern. Das sind meine ersten Eindrücke in meiner Kindheit, ein Trümmerhaufen um mich herum. Ich wohnte in einer Vorstadt von Wuppertal, die wurde damals, diese Stadt, furchtbar zerbombt, unsere Stadt auch. Und meine Eltern hatten nicht viel Zeit für ihre 6 Kinder. Sie mussten aufbauen. Wir hatten eine Drogerie zu Hause. Vater und Mutter mussten dort arbeiten. Sie hatten wenig Zeit für ihre Kinder. Ich bin mit meinem Vater, ich kann mich nicht erinnern, nur auch mal einen Tag unterwegs gewesen oder in Urlaub gewesen. Mit meiner Mutter, glaube ich, in den ganzen Jahren einmal oder zweimal eine Woche weg gewesen. Und so habe ich eigentlich nicht sehr viel von meinen Eltern gehabt, indem sie aktiv an mir gearbeitet hätten. Aber eins werde ich nicht vergessen: sie haben jeden Morgen und Abend gebetet und die Bibel gelesen. Morgens jeder für sich im Wohnzimmer. Mein Vater saß in einem Sessel und meine Mutter. Das war still, das sah ich. Und abends, dann haben sie gemeinsam gebetet. Und gerade in der Zeit, wo ich absolut kein Interesse hatte für geistliche Dinge und ich dann mit meinem älteren Bruder des Nachts unterwegs war, meine Eltern gingen immer früh zu Bett, um 10 Uhr war für die der Tag zu Ende und für uns fing dann der Tag erst an. Da haben wir uns buchstäblich abgeseilt, oben aus unserem Dachzimmer, wir hatten ein dickes Tau und dann sind wir dann verschwunden, um all die Dinge zu tun, wovor unsere Eltern uns bewahren wollten. Und dann waren wir dann bis 12, 1 Uhr dann unterwegs und ich war immer zuständig dann für Alkohol. Ich war in der Drogistenlehre und wusste man, wie man sowas herstellt. Und gut, meine Freunde, mein älterer Bruder Gerd und der andere Fritz, die Wir waren natürlich immer ein bisschen misstrauisch. Ich muss dann immer den ersten Schluck nehmen. Wenn ich nach 2 Minuten noch auf den Beinen stand, dann haben die auch getrunken. Denn die wussten ja nie so ganz genau, was ich da zusammengebraut hatte. Naja, und dann geschah es ab und zu, dass meine Eltern bei einem Besuch waren und was später nach Hause kam, es wurde auch mal 12 Uhr bei ihnen. Und wenn ich dann zurückkam, oder wir zurückkamen, dann konnten wir nicht ein Seil da hochhangeln, dazu reichten die Kräfte nicht. Da mussten wir uns durch das Treppenhaus über den Flur in unser Zimmer schleichen. Und das war nicht so einfach. Holztreppen, das wisst ihr auch, da geht man entweder links oder rechts, da knarrt nicht so, oder man hangelt sich am Geländer hoch. Das habe ich dann meist getan. Und dann kam die schwerste Passage dann über den Flur zu Robben in mein Zimmer. Denn da war links das Wohnzimmer meiner Eltern, rechts das Schlafzimmer. Und wenn ich dann ab und zu darüber robbte, dann hörte ich, dass meine Eltern zusammen gebetet haben. Das hat mich irgendwie beeindruckt. Ich konnte das nicht verstehen damals. Ich hatte überhaupt keine Beziehung zum Herrn. Aber irgendwie hat mich das doch tief ergriffen. Und das ist eine meiner schönsten Erinnerungen an meine Eltern, dass sie dort auf den Knien lagen und haben für ihre Kinder gebetet. Ich bin sicher, dass diese Gebete mich auch vor Schlimmeren damals bewahrt haben. Schön, wenn wir solche Erinnerungen haben an betende Eltern. Und schenke der Herr, dass wir Ehemänner, die wir hier sind, solche sind, die mit unseren Frauen wirklich auf den Knien liegen, um zu beten, Gott anzubeten, aber auch für die Kinder und für die anderen Anliegen gemeinsam zu beten. 19 Jahre lang. Interessant ist, dass in dem Moment, wo Gott das Gebet erhört, es entstehen Probleme. Es sind Zwillinge in ihrem Leib, die stoßen sich, die kämpfen miteinander. Schon ein Vorgeschmack von dem, was in den nächsten Jahren auf die Mutter und auf den Vater zukommt. Der Kampf der beiden Kinder miteinander. Da lesen wir von ihr, dass sie sprach, wenn es so steht, warum bin ich dies? Und sie ging hin, den Herrn zu befragen. War das verkehrt, dass sie jetzt alleine den Herrn befragt? Nein, ich denke, daraus können wir auch eine gute Lektion lernen. Die Rebekka hatte gelernt, nicht nur aus zweiter Hand geistlich zu leben, sondern sie führte auch ein persönliches Gebetsleben. Und ich glaube, dass das eine Gefahr ist bei manchen christlichen Ehefrauen, dass sie den geistlichen Bereich ihren Ehemännern überlassen. Die sind zuständig für Bibellesen und Gebet. Und sie selbst sind dann für die Küche, für Kindererziehung zuständig und überlassen den geistlichen Teil mehr oder weniger ihren Ehemännern. Und da müssen wir auch aufpassen, auch als Ehemänner, dass wir darauf achten, dass unsere Ehefrauen auch ein persönliches Leben mit dem Herrn leben. Und hier finden wir also, dass die Rebekka gelernt hat, auch ganz persönlich stille Zeit zu machen und ihre Sorgen dem Herrn zu sagen. Und der Herr redet zu ihr und sagt dann schon, was mit diesen beiden Kindern in ihrem Leib geschehen wird, dass der Ältere dem Jüngeren dienen wird. So, jetzt kommen wir dann zu dem zweiten Teil in diesem Kapitel. Und es ist traurig zu sehen, dass diese Ehe, die so wunderschön begonnen hat, gerade dann, wenn Frucht sichtbar wird, wenn Gebete erhört werden, in eine Krise gerät. Das ist unheimlich schade. Wir lesen zunächst einmal in Vers 27 von Esau, er wurde ein jagdkundiger Mann, ein Mann des Feldes, während Jakob ein sanfter Mann war, der in den Zelten blieb. Und dann wird die Liebe der Eltern geschildert. Isaac hatte Esau lieb, denn Wildbret war nach seinem Mund, Rebekka aber hatte Jakob lieb. Esau wurde ein Jäger, ein Mann des Feldes, der die Freiheit liebte, die Weite. Und wenn wir sein ganzes Leben ein wenig betrachten, dann stellen wir fest, dass er charakterlich völlig anders war wie Jakob. Also einmal, er liebte die Weite, das Feld, die Jagd. Vielleicht war Nimrod, der große Jäger, sein Vorbild. Er war ein leidenschaftlicher Typ, aber auch ein sehr großzügiger Typ, der auch schnell vergeben konnte. Einer, der sich mordsmäßig aufregen konnte, Mordpläne schmieden konnte, aber der sich auch sehr schnell wieder beruhigen konnte. Jakob dagegen, ein häuslicher Mann, ein sanfter Mann, er wohnte im Zelt, hing der Mutter an der Schürze, würden wir sagen. Er blieb ein Vorbild seiner Väter, er wohnte in Zelten. Und wir können annehmen, dass er noch etwa 15 Jahre lang seinen Opa Abraham gekannt hatte. Denn wir lesen im Hebräerbrief, dass Abraham mit Isaac und Jakob in Zelten wohnte. Und wenn man die Lebensjahre so ein bisschen verfolgt, dann stellt man fest, dass der Abraham auch noch etwa 15 Jahre gelebt hat. Und also der Jakob vielleicht manche Geschichte des Glaubens und der Erfahrung mit dem Herrn von seinem Opa gehört hat. Auch eine schöne Erfahrung für ihn. Aber wenn ich hier die Mädchen fragen würde, wenn ihr wählen müsstet zwischen diesen beiden Männern, die um euch werben, Esau, Pferde, Reiten, Weite, ein Mann, ein haariger Mann, Muskelprotz, braun gebrannt, großzügig, leidenschaftlich und dann so ein Jakob da, im Zelt, immer bei der Mama, Suppe kochen und dergleichen mehr. Wen würdet ihr wählen? Natürlich diesen Marlboro-Typ, den Esau. Und wenn man diese beiden Charaktertyp, bitte? Zu viele. Danke. Wenn man die beiden miteinander vergleicht, dann ist das schon interessant zu sehen, wie verschieden sie sind und auch wie ihr weiteres Leben sich entwickelt. Was ich aber betonen möchte und was hier sehr, sehr ernst ist, das ist, dass die Liebe des Isaak zu seiner Frau nachlässt und seine Liebe sich verlagert, ausgerechnet zu Esau. Wenn er den Jakob geliebt hätte, könnte man sagen, ja, irgendwie gleich und gleich gesellt sich gern, denn eigentlich entspricht ja der Jakob charakterlich viel mehr dem Isaak als der Esau. Esau war dann nun wirklich das Gegenteil von diesem sanften, netten, freundlichen, passiven Isaak. Aber interessanterweise sehen wir, dass der Isaak ausgerechnet diesen Esau liebte. Und warum? Tja, weil Wildbret also ein gutes Essen nach seinem Munde war. Esau, der im Hebräerbrief ein ungöttlicher und Hurer genannt wurde. Stellen wir uns das einmal vor. Der zog die Liebe seines Vaters auf sich. Was macht unsere Liebe zu unseren Kindern aus? Hier bei Isaak gemeinsame irdische Interessen. Nun ist das ja nichts Schlimmes, wenn man gutes Essen liebt. Gott, das lesen wir im 1. Timotheusbrief, hat uns das geschenkt, dass wir es nehmen mit Danksagung und dass wir uns darüber freuen, solch einen Schöpfer zu haben, der solch eine Vielfalt von Nahrung uns schafft. Und darin sehen wir auch die Großzügigkeit und die Liebe Gottes. Wenn wir an die vielen Früchte denken, wenn wir an die vielen Gemüsesorten denken und ich nicht gerade an Knoblauch und Zwiebeln denke, wenn man an die vielen Düfte und Farben und Geschmäcker sich erinnert, da sehen wir doch etwas von dem Reichtum, von der Freundlichkeit Gottes und er möchte, dass wir das wirklich mit Dankbarkeit zu uns nehmen und uns daran erinnern, welch einen wunderbaren, herrlichen Gott wir haben. Das sagt uns der 1. Timotheusbrief angesichts von Vegetariern oder anderen Leuten, die verbieten, bestimmte Speisen zu essen. Nein, Gott hat sie geschaffen, damit wir sie nehmen mit Danksagung. Und in Kapitel 6 schreibt Paulus an Timotheus, dass Gott uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Ich habe das lange Zeit irgendwie nicht verstanden. Darf man wirklich genießen? Ist das mit der Jüngerschaft vereinbar? Aber das dürfen wir wirklich in dem Moment, wo wir das, was Gott uns schenkt, auch an irdischen Segnungen mit Dankbarkeit annehmen, dann dürfen wir uns darüber freuen, dürfen wir es genießen, aber immer daran denken, dass es aus seiner Hand kommt. Also das war nicht das Schlimmste, aber hier sehen wir, wie doch das Essen, also irdische Genüsse, sein Leben bestimmen und seine geistlichen Interessen verlagern. Und das war das große Problem. Und ich glaube, hier müssen wir aufhören, weil die halbe Stunde rum ist. Und dann würden wir dann morgen Vormittag weitermachen.